Danke fürs Vorstellen. Ich darf jetzt Bruder Weber bitten, uns anzusprechen.
So, guten Abend, liebe Brüder und Schwestern, soweit Sie hier sind. Ich darf Sie nun auch ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir doch eine so große stattliche Zahl geworden sind, dank viertem Stockwerk. Und ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass wir in diesen Tagen Gottes Hand, Führung und Segen spüren, dass er uns in diesen letzten Tagen zurüsten zubereitet. Dann möchte ich Sie aber noch grüßen mit einem Bibelwort oder Abschnitt. Das Thema der diesjährigen Brüderkonferenz heißt ja Grundlagen der Gemeinde. Gott legt den Grund. Und wenn Gott einen Grund legt, dann ist das Grund zur Freude. Wenn wir aufschlagen würden, was wir jetzt nicht tun, Hiob 38, Vers 7 und schon zwei oder drei Verse davor, da fragt der Herr den Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Und zwei oder drei Verse weiter, und alle Morgensterne jubelten. Ich habe Ihnen aber für heute Abend ein anderes Jubelwort ausgesucht. Und das ist Esra, Kapitel 3, wo der zweite Tempel, der sogenannte zweite Tempel, eingeweiht wird, der durch Nebukadnezar zerstört wurde. Das war der erste und dann wurde im Jahre 516 vor Christus der zweite eingeweiht. Und dort lese ich von Vers 10 bis 13. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hintreten mit miesem Gesicht. Nein, mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie hoben einen Wechselgesang an mit Lob und Dank dem Herrn. Denn er ist gut, wörtlich, denn seine Gnade währet ewiglich über Israel. Und das ganze Volk erhob ein großes Jubelgeschrei zum Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt wurde. Viele aber von den Priestern, Leviten und den Häuptern der Väter, den Alten, welche das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu diesem Hause gelegt wurde. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen. Und das Volk konnte den Schall des freudigen Jauchzens nicht unterscheiden von der Stimme des Weinens im Volke. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, und der Schall wurde gehört bis in die Ferne. Wie war das bei unserer Bekehrung? Das steht im Lukas-Evangelium irgendwo. Es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, über einen Sünder, der Buße tut. Das gilt für uns genauso wie für jeden anderen. Als wir gläubig wurden, jubelten die Himmel. Und wir sind eingesenkt in den Grund Jesu Christi, das ist 1. Korinther 3, Vers 7. Wann immer dieser Grund gelegt worden ist, das weiß ich nicht, darüber theologisiere ich heute Abend nicht. Da muss der Jubel noch viel größer gewesen sein, denn als Jesus auffuhr in den Himmel, da heißt es in Psalm 47, dem Himmelfahrtspsalm, er fuhr auf mit Jubelschall. Da müssen die Himmel getönt und ein Getöse muss gewesen sein, als Jesus auffuhr durch die Himmel zum Vater. Wenn Gott einen Grund legt, ist das ein Grund zur Freude. Und als er unseren Grund des Glaubens legte, war das auch ein großer Grund zur Freude. Zuerst kommt die Freude und dann kommt auch nochmal der theologische Disput vielleicht, wie er diese Tage vielleicht auch sein mag. Den will ich nicht ausschließen. Aber nicht zuerst der theologische Disput und dann die Freude, dann kommt meistens nämlich keine mehr. Geht hin in alle Welt und macht alles, was ich euch gesagt habe, zu Problemen. Nein, sondern machet alle Völker zu Jüngern, heißt es irgendwo im Neuen Testament. Also, das eine tun, das andere nicht lassen. Lasst uns freuen über den Grund, den der Herr gelegt hat in uns, als wir gläubig wurden. Den Grund, den er selber ist. Es gibt keinen anderen Grund außer dem, der da schon da liegt. Das ist Jesus Christus. Und lasst uns in diesen Tagen bauen an unserem geistlichen Haus, an unserem geistlichen Tempel. Denn wir sind jeder Einzelne ein Tempel des lebendigen Gottes und des Heiligen Geistes, wie es in 1. Korinther 3 und 1. Korinther 6 geschrieben steht. Und so möge uns unser treuer Herr Jesus Christus segnen, der Vater im Namen Jesu. So wünsche ich mir es für diese Tage. Gott segne uns miteinander.
Vielen Dank. Bevor Wolfgang Kernchen uns ein biblisches Wort mitgibt, möchte ich Sie bitten, noch einmal das blaue Liederbuch zur Hand zu nehmen. Von dem angefangenen Lied 436 würde ich gerne die 6. und 7., das sind die beiden letzten Strophen, mit Ihnen singen. Und ich ermutige Sie dazu, kurz aufzustehen, und ich lade den rechten Flügel ein, die Fenster zu öffnen, dass ein bisschen frische Luft hereinkommt. Das tut uns gut, diese beiden Strophen zu singen. 436, die 6. und 7. Strophe, dabei kurz zu lüften, und dann darf ich dich, Wolfgang, bitten, uns anzusprechen.
So, wir wurden auf die Freude eingestellt. Ja, es wäre schön, wenn die Freude zunimmt. Und vor allen Dingen, wenn wir erleben dürfen, wieder neu, Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute findet. Der Herr will uns ja sicherlich reichlich den Tisch decken in diesen Tagen. Und ich hoffe, dass das Wort unser aller Herzen erreicht. Ich darf heute Abend beginnen mit einem Text aus Kolosser 1. Wer aufschlagen will, Vers 27 bis Kolosser 2, Vers 4. Ich werde den Text nicht lesen, ich werde es dann einzeln durchgehen. Die Überschrift für diesen Text steht ja im Programm. Ein vorbildlicher Dienst des Paulus für ein Gemeindeleben. Ich möchte noch hinzufügen, im göttlichen Reichtum. Das werden wir spüren in diesem Text. Ja, wenn man zu Paulus kommt, da geht es immer hinein in einen wunderbaren Reichtum. Den Text, den wir betrachten, da steht zuerst ein Geheimnis und am Schluss ein Geheimnis. Paulus ist ja der Mann, den Gott ersehen hat, der Gemeinde die Geheimnisse Gottes kundzutun. Diese beiden Geheimnisse, so habe ich den Eindruck, stehen in einer ganz engen inneren Beziehung zueinander. Aber was mir besonders wichtig wäre, heute Abend in Kürze, die Verse dazwischen. Wie Paulus von dem einen Geheimnis herkommt, was er da zu sagen hat, und wie er zu dem anderen Geheimnis uns dann hinführt. Darum dieser vorbildliche Dienst. Kolosser 27, also ein Geheimnis, beginnt mit den Worten, denen Gott kundtun wollte. Vier Worte und doch von einem ungeheuren Inhalt. Ich möchte, dass das Wort in unserem Herzen ist und dass wir alle uns freuen dürfen, dass wir zu dieser Schar gehören dürfen, denen Gott kundtun will. Und Gott hat viel kundzutun. Und nun heißt es hier, was er kundtun will, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei. Er holt also weit aus. Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Ich habe, glaube ich, bei Werner de Boer nachgesehen. Da sagt er, wenn es so gewaltig anfängt, dann habe ich eine große Erwartung. Und dann war ich eigentlich wenig enttäuscht. Es kommt so wenig. Drei Worte. Christus und euch. Aber gibt es eine größere Botschaft als dieses Wort? Christus in euch. Paulus hat gesagt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Das wäre die entscheidende Frage für uns alle, dass wir diesen Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses erfassen. Christus in uns. Christus in euch. Wir haben viel öfter in der Bibel die Botschaft, wir in Christo, aber auch immer wieder einige Male Christus in euch. Und dann heißt es noch zum Schluss, Die Hoffnung der Herrlichkeit. Zweimal ist das Wort eingerahmt, oben und unten, in Herrlichkeit. Diese Worte Christus und euch. Über die Worte Hoffnung der Herrlichkeit habe ich manches gehört, vielleicht auch manches selbst gesagt. Aber eins ist mir jetzt wichtig geworden. Steht der Artikel dabei, die Hoffnung und die Herrlichkeit. Wer hat Hoffnung? Kann nur an einen denken, an den Gott der Hoffnung. Er hat eine ganze Schöpfung dahingegeben, wie geht's weiter? Auf Hoffnung. Gott hat ein großes Ziel mit der ganzen Schöpfung. Dafür auch eine Gemeinde jetzt. Und Herrlichkeit, wo gibt es Herrlichkeit? Wir haben die Herrlichkeit verloren durch unsere Sünde. Und wieder in die Herrlichkeit hineinzuführen, es scheint oft ein hartes Stück zu sein. Ich habe so manches Mal gehört, wenn man über Gnade und Herrlichkeit spricht, ach Gnade, das ist hineingegangen wie Öl. Aber Herrlichkeit, da habe ich meine Schwierigkeit. Aber geh zu Paulus. Geh in die Briefe. Geh in die Reden Jesu, du findest so viel Herrlichkeit. Ich habe das Wort so verstanden. Hoffnung nur in unserem Gott. Herrlichkeit nur in unserem Gott. Jetzt mit meinen Worten gesagt. Wenn dieses Wort geoffenbart ist, Christus in euch, dann sagt der Vater, jetzt habe ich Hoffnung für dich, dass du das volle Ziel der Herrlichkeit erreichen wirst. Warum? Nicht, weil er Vertrauen zu mir hat oder zu dir, weil er ein Vertrauen zu seinem Sohn hat. Weil der Vater weiß, wo mein Sohn ist, wo mein Sohn wirkt, da wird das volle Ziel Gottes erreicht. Alle Verheißungen Gottes, so viele ihrer sind, in ihm ist das Ja, in ihm ist das Amen. Es ist also ein großes Wort, dieses Geheimnis Christus in euch. Und nun geht es mir um die nächsten Worte, wie Paulus von dieser Botschaft jetzt weitergeht. Seine nächsten Worte heißen, den verkündigen wir. Den, nicht das, nicht irgendeine Sache, nicht irgendeine Kirche, nicht irgendein Dogma. Wir verkündigen den Herrn der Herrlichkeit, den Christus in euch. Den verkündigen wir. Nicht Zeitereignisse, nicht Fabeln, nicht Mythen und was es alles gibt. Sondern das ist die Arbeitsweise des Paulus und darf dann auch unsere Arbeitsweise sein, diesen Herrn der Herrlichkeit, Christus und euch, zu verkündigen. Und nun sagt Paulus uns in den nächsten Versen, welche eine Arbeitsweise er hat. Er bringt dazu drei Punkte. Die will ich kurz erwähnen. Der erste Punkt, indem wir jeden Menschen ermahnen, so übersetzt Elberfeld. Ich habe mir das Wort angesehen. Da steht im Grundtext nicht das Wort Parakaleo, das sonst mit ermahnen übersetzt wird. Steht ein anderes Wort, das heißt Nuteteo. Da steckt das Wort Nus drin, das ist unser Denksinn. Und dann kommt das Wort Theo. Das ist das Setzen, das man eigentlich das Wort wiedergeben dürfte, wird zwar kaum so übersetzt, es geht um unsere Denksetzung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt der Bibel und ist vielleicht nicht eine geringe Arbeit in der Gemeinde Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Gedanken. Ich bin unendlich dankbar, wenn meine Gedankenwelt mehr und mehr von Gott in Ordnung gebracht wird. Dass nicht mehr so viel Unnützes in den Gedanken herumgeht. Dass Gott eine Denksetzung in unserer Gedankenwelt vornimmt. Erste Arbeitsweise. Denksetzung bei jedem Menschen, in dem Christus ist. Christus in euch. Wir mögen an das Wort denken, das Paulus geschrieben hat. Habe im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten nach meinem Evangelium. Nach diesem herrlichen Evangelium, den Christus in uns zu haben. Übrigens, wenn man dieses Wort nachgeht, dieses Wort kommt als Hauptwort und als Verb nur bei Paulus vor. Bei Paulus finden wir viele Worte, die mit dem Denken zu tun haben, wie auch hier. Wenn wir Römer 15, Vers 14 uns ansehen, dann merken wir, dass wir alle diesen Dienst tun dürfen, jeder an dem anderen. Paulus schreibt da Römer 15, Vers 14, er ist überzeugt, dass auch ihr selbst voller Gütigkeit seid, voller Erkenntnis, fähig einander zu ermahnen, da steht wieder das Wort nuteteo, dem anderen den Denksinn richtig zu setzen. Was ist Voraussetzung? Erste, Vollgütigkeit zu sein. Für jeden Dienst der Ermahnung wird Gütigkeit immer wieder das Entscheidende sein. Und das Zweite, dass ihr voller Erkenntnis seid. Wenn nicht dieses Wort in unserem Herzen ist, wie wollen wir in einer gesunden Weise einem anderen helfen, seinen rechten Denksinn? Wie gesagt, wir dürfen alle diesen Dienst tun. Der zweite Punkt, den Paulus erwähnt von seiner Arbeitsweise, dass wir jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Es ist ein wichtiger Punkt, sich einmal in der Bibel zu befassen mit dem Hauptwort Lehre und Lehren. Und da kommt man besonders an die Pastoralbriefe. Da schreibt Paulus sehr viel von Lehre und von Lehren und hat das Wort auch von der gesunden Lehre. Hat einmal einen Dienst in einer Freizeit über den Titusbrief und habe dann einige Punkte herausgestellt, eben auch den einen Punkt von der Lehre, von der gesunden Lehre. Ich werde es nie vergessen, zum Schluss kam eine Schwester zu mir und sagte, Bruder Kernchen, ich bin überrascht, dass bei Lehre, bei Paulus, so viel Praktisches enthalten ist. Ich habe es immer anders gesehen. Wir merken, dass in der Verkündigung vielleicht manches nur ausgeglichen werden müsste. Unsere Lehre soll sein in der Gottseligkeit. Da gehört wohl das große Erhabene des Lehrgebäudes dazu. Aber wer sich mit der Schrift beschäftigt, findet auch viel Praktisches. Und darum steht eben hier, jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Das ist die göttliche Weisheit. Und es ist ja ein Gebet des Paulus für uns alle, dass der Vater der Herrlichkeit uns gebe, den Geist der Weisheit. Also nicht nur Weisheit, sondern den Geist der Weisheit. Wir werden sicherlich kennen alle Jesaja 11, Vers 2. Da wird der siebenfache Gottesgeist genannt, tragende Säule der Geist des Herrn. Dann kommt die Arme, als erstes kommt der Geist der Weisheit. Und das brauchen wir, Geschwister, besonders für den Dienst der Lehre. Das dritte wäre, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen. Wie ein großes, gewaltiges Ziel für einen Dienst in der Gemeinde Gottes, jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen. Wäre ein weites Thema. Der wichtigste Punkt davon wäre der, zur letzten Vollkommenheit kommen wir nur auf dem Wege der Liebe. Auf keinem anderen. Ich gehe weiter. Paulus fügt dann hinzu, Vers 29, wozu auch ich mich abmühe. Er müht sich ab für diesen Dienst. Er hat ja auch geschrieben, wir alle sind vollkommen in Christo. Jetzt könnte er sagen, jetzt können wir uns gemütlich ausruhen, nicht? Alles geschehen. Nein, er selbst ist in der Spannung und möchte auch uns in die Spannung hineinnehmen. Wozu ich mich abmühe? Kämpfend nach seiner Wirksamkeit, die in mir wirksam ist in Kraft. Ich unterstreiche, in seiner Wirksamkeit. Wenn wir diesen großen, gewaltigen Dienst tun wollten, mit unserem eigenen Vermögen, wir werden bald ausgetröpfelt und werden selbst matt. Es geht nur aus dem Reichtum seiner Kraft, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit, aus seiner Energie heraus, hinein in diese wunderbare Dynamis, in diese Kraftentfaltung, die allein unser Gott uns geben kann. Wir mögen dabei denken an die Auferstehungskraft unseres Herrn aus den Toten, Epheser 1, Vers 19, wo die Schrift uns sagt, dass diese Kraft nun auch in uns, den Glaubenden, wirksam ist. Ein paar kurze Gedanken von diesem ersten Geheimnis herkommt. Diese Arbeitsweise, die der Apostel Paulus hat. Kapitel 2, da will er uns hinführen zu dem nächsten Geheimnis. Und beginnt so, Kapitel 2, Vers 1, denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Ich habe mir gedacht, warum schreibt Paulus, ich will, dass ihr wisset. Und dann spricht er nicht nur von Kampf, er spricht von einem großen Kampf, den er hat. Ich habe zuerst gedacht, Paulus, wollen wir etwas bescheidener sein? Wir tun das in der Stille. Wir müssen doch nicht sagen, ihr müsst das alle wissen. Er hat sich bestimmt was gedacht dabei, der Apostel Paulus. Paulus war ja ein Gefangener in Rom. Er hat an eine Gemeinde geschrieben, die er nicht gegründet hat, die er nicht kannte. Aber er wollte die Gemeinde wissen lassen, da sitzt einer in Rom, der denkt an euch. Und der denkt nicht an euch, der betet für euch. Und er ist in einem richtigen Kampf, Ringkampf des Glaubens für euch. Er ist ja selbst ein Gefangener, ich sagte es. Und er hat manchen Besuch bekommen aus Philippi, wie heißt er, der Epaphroditus, ja. Hier aus Kolosse, der Epaphras. Und im Timotheusbrief, da nennt er noch einen Bruder, den wir sonst nicht kennen. Wie heißt er, der Onesiphorus heißt er wohl. Und schreibt so schön, er hat mich oft erquickt. Also Paulus hat es erlebt, was Bruderschaft bewirkt, wenn man irgendwie abgeschnitten ist. Wenn Brüder kommen, ach, das kann ja bei uns immer wieder sein, habt ihr es nicht auch erlebt, dass wir wann und dann einen Besuch gemacht haben und beide waren wir erquickt, der Besucher und den, der besucht wurde. Er mag noch einen anderen Gedanken dabei gehabt haben. Ich will, dass ihr das wisset. Vielleicht denkt er, ob Einzelne sich ansprechen lassen, teilzuhaben an diesem Kampf, dass ich nicht nur allein kämpfe, sondern dass andere mit mir kämpfen, dass diese Gemeinde Gottes in dieses wunderbare Bild vollkommen in Christus darzustellen hingeführt wird. Wenn wir daran denken, liebe Geschwister, Bruder Meier sagt uns etwas, das man schon früher gesagt hat, warum macht er das alles noch? Der Herr kommt ja bald, nicht? Als ich 51 geheiratet habe, da sagt ein Bruder zu mir, Wolfgang, lass doch die Dummheit sein, der Herr kommt doch bald. Jetzt bin ich schon 51 Jahre mit meiner Frau verheiratet, wir warten immer noch. Aber eins, davon sind wir überzeugt. Zeichen der Zeit sagen uns doch eine deutliche Sprache, der Herr kommt bald. Und deswegen ist es gut, dass wir uns auch mit einstimmen lassen in dieses Mühen, in diesen Kampf. Hier sagt Paulus sogar, den großen Kampf, den ich habe. Es geht ihm ja um diese reine Verkündigung des Evangeliums, dass es da keine Mischung gibt, dass dieses Evangelium, das Gott ihm gegeben hat, in der Gemeinde Gottes in umfassender Weise weiter verkündigt wird. Er sagt nun auch wieder drei Punkte, worin sein Kampf besteht. Der erste Punkt wäre, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen. Bei dem Wort getröstet steht das Wort Parakaleo, das man ja auch oft mit Ermahnen übersetzt, mit Zusprüchen, mit Ermuntern, das man auch mit Trösten wiedergeben kann. Es gibt eine ganze Palette, die man da einsetzen kann für dieses Wort. Ich habe den Eindruck, dass hier das Wort trösten recht gut gewählt ist. Es ist immer wieder nötig und wichtig, dass unser Herz Trost empfängt, dass unser Herz getröstet ist. Wie heißt es irgendwo? Um Trost war mir sehr bange. Ja, das geht uns oft so. Da brauchen wir als Erste ein getröstetes Herz. Und das Wunderbare, dass wir alle diesen Dienst aneinander tun dürfen. Die Bibel ermuntert uns dazu in mancherlei Art und Weise. Vielleicht mögen wir noch denken, ein schönes Wort aus den Sprüchen, wie heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Der Herr möchte unser Herz ganz haben. Nicht nur ein Teil, ganz. Und er, der Ewige, vermag es zu trösten, dass das Herz ruhig wird und dass das Herz bereit wird für das, was er geben will. Das Zweite in seiner Hinführung zu dem nächsten Geheimnis heißt, er ringt darum, dass ihr vereinigt seid in Liebe, man kann es auch wiedergeben, zusammengefügt, zusammengehalten in Liebe. Wir denken ja hier an einen Hausbau, und das hat ja die Bibel. Und ich staune immer wieder, dass Gott aus lebendigen Steinen ein geistliches Haus baut. Ich denke oft, was ist das für ein Baumeister? Lebendige Steine und baut ein Haus. Und da passt Stein zu Stein. Aber nicht jeder, der an unserer Seite ist, gefällt uns gleich auf Anhieb, nicht? Manche haben sofort ein Ja zum anderen, bei manchen brauchen wir etwas länger. Und das ist wunderbar zusammengefügt in Liebe, dass überall der richtige Kitt dazwischen ist, der heißt Liebe. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Wieder der gleiche Gedanke, den wir hatten, vollkommen in Christo darzustellen, geht immer nur auf dem Wege der Liebe. Deswegen hat Karl Geyer ja immer wieder gern dieses Wort zitiert. Liebe und du handelst immer richtig. Liebe ist etwas Göttliches. Und er hat ja seine Liebe ausgegossen hinein in unsere Herzen. Nun hat er noch einen dritten Punkt hin zu dem nächsten Geheimnis. Das heißt, zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses. Hier denke ich wieder, Herr Paulus, wie drückst du dich aus? Wir hätten vielleicht geschrieben, zu allem Verständnis. Nein, das genügt ihm nicht. Die Gemeinde soll sehr reif werden. Sehr reif für die großen Gedanken Gottes. Und da brauchen wir eine innere Zubereitung. Zu allem Reichtum der Vollgewissheit, die Füllegewissheit. Dieses Wort kommt nur 4-mal vor in unserem Neuen Testament in dieser Formulierung. Hier im Blick auf das Verständnis, in 1. Thessalonicher 1, im Blick auf das Wort, Hebräer 6, im Blick auf die Hoffnung, Hebräer 10, im Blick auf, den Glauben. Wir sehen, ganz zentrale Punkte werden angesprochen mit dem Wort der Vollgewissheit. Hier Vollgewissheit des Verständnisses. Die Bibel hat hier dafür das Wort die Synesis, Sinn, das Gemeinsame, das Zusammenfassen. Der Gedanke ist sicherlich der, dass der ganze Reichtum der Gedanken des Wortes Gottes zusammengefasst werden. Es geht ja vielen so, wenn sie einmal die Bibel lesen, dann sagen sie, ach, voller Widersprüche. Mir fällt ein, in einem Urlaub war ich mit einem Richter zusammen, er war katholisch. Und dann erzählte er mir, wie er zum Glauben gekommen ist. Er hat einmal gedacht, als gebildeter Mitteleuropäer müsste er auch mal die Bibel lesen. Und als Richter hat er einen großen Bogen Papier dahin getan und dann hat er die ganzen Irrtümer und Fehler der Bibel aufgeschrieben. Und die Liste war ziemlich voll. Dann sagt er, er wundert sich heute noch, dass er die Bibel nicht weggeworfen hat. Er musste die Bibel nochmal lesen. Und je mehr er sie gelesen hat, hat er einen Punkt nach dem anderen durchgestrichen. Er merkte, Denkfehler lagen bei ihm, nicht bei der Bibel. Das ist, wenn Gott wirkt, wenn Gott arbeitet, wenn er diese Synesis hineinführt. Und das ist ein gewaltiges Wort. Zu allem Reichtum der Vollgewissheit dieses Verständnisses. Und da merken wir, wie alles wichtig ist. Das Herz getröstet, vereinigt in der Liebe. Mir fällt gerade das Lied von Karl Geyer ein. Ich liebe all die Deinen. Schnell gesagt, nicht? Aber dann kommt seine Begründung. Weil du in ihnen bist, vom Herrn her. Und dann kann man jeden Bruder lieben, etwas Kostbares. Also hier führt nun diese ganze Arbeit dahin zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, so steht es bei der Elberfelder. Das ist schon schön. Alle Geheimnisse kommen von Gott. Gott ist der Geber von all den Geheimnissen, die wir hier in seinen Briefen finden. Aber ich meine, dieser ganze Zusammenhang, wie Paulus zu diesem Punkt führt, da müsste es etwas tiefer sein. Ich habe mir verschiedene Übersetzungen angesehen. Dann haben andere zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christi. Andere, welches ist Christus? Andere Übersetzung zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters Christi. Ich glaube, dass hier die richtige Übersetzung vorliegen dürfte. Nach meiner inneren Schau. Karl Geyer hat dieses Geheimnis auch für das entscheidende Geheimnis gehalten, dass Gott Vater geworden ist, dass Gott einen Sohn hat und weil er in dem Sohn diesen großen, gewaltigen Plan gefasst hat. Und der Vater wusste, in diesem Sohn führe ich alles hinaus, so wie ich es mir vorgenommen habe. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters Christi. Und das steht jetzt in einer ganz innigen Verbindung, Christus in euch. Das ist Sohnschaft. Und da haben wir das Wort Geheimnis Gottes des Vaters Christi, der Vater, der viele Söhne zur Herrlichkeit führen will. Darum dieser Kampf, darum dieses Abmühen, darum diese Botschaft, den verkündige ich in dieser Weise, wie Paulus es sagt. Ich werde gleich schließen. Er fügt hinzu von diesem wunderbaren Geheimnis, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ach, wenn jetzt manche hörst, alle Weisheit, dann sagt er, ja, ich arme auch, wenn man so wenig weiß, so wenig gelernt hat, so wenig versteht. Aber guck in die Bibel hinein. Guck dir die Weisheit der Bibel an. Zum Beispiel einmal in Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 17. Die Weisheit von oben, wie geht's weiter, ist aufs Erste rein. Aha. Wir denken immer an großes Denken, große Zusammenhänge. Die Weisheit von oben ist aufs Erste rein. Und wie heißt es in den Seligpreisungen des Herrn? Selig sind die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Das heißt doch jetzt, dass wir in eine Erkenntnis Gottes hineinkommen. Das ist wirkliche Weisheit. Furcht des Herrn. Und in der Furcht des Herrn bleiben. Und dann wesentlich in diesen Reichtum hineingeführt werden. Verborgen alle Schätze, nicht nur etwas, alle. Der Weisheit und der Erkenntnis. Ich möchte abschließen mit dem Gedanken aus Vers 4. Paulus sagt jetzt, dieses sage ich euch, damit niemand euch verführe durch überredende Worte oder wörtlich durch Überredungskunst. Von Anfang an kam Irrtum in die Gemeinde Gottes hinein. Darum der Kampf, darum das Ringen, dass die Heiligen Gottes doch vollkommen dargestellt werden. Dass niemand euch überführe durch überredende Worte. Das ist einfach dieses gefährliche System der Irrlehre. Ich möchte 4 Punkte nennen, die Paulus hier im Kolosserbrief bringt, andeutet, vielleicht auch deutlich bringt. Das erste von diesen überredenden Worten ist die Anzweiflung der alleinigen Mittlerschaft Jesu. Und das ist ja durchgegangen durch die ganzen Jahrhunderte, bis in unsere Tage hinein. Wird immer schwieriger, ganz auf dem Fundament der Schrift zu stehen, nicht? Allein auf diesem einen Wort Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, und die anderen? Ja, die müssen wir auch gelten lassen. Das wird immer deutlicher. Jesus und? Nein, sagt Paulus. Hier gibt es keine Kompromisse. Das Zweite, was er nennt, die Philosophie, das heidnische Denken. Ich bin kein Philosoph, aber ich habe von gelehrten Brüdern gehört, dass viel von der griechischen Philosophie im Laufe der Jahre und Jahrhunderte in die Gemeinde Gottes hineingekommen ist. Wir werden also alle gut tun, uns immer wieder mehr und mehr auf die Schrift zu beziehen. Ich denke gerne an das Wort, das Paulus geschrieben hat. Habe ein Muster gesunder Worte. Die kannst du nur aus der Schrift haben. Er erwähnt ein drittes, die Überlieferung der Menschen. Er denkt sicherlich an das, was von den Judaisten da hineingetragen wird. Ja, ist alles gut mit eurem Jesus, aber wie wäre es? Ihr müsst doch den Sabbat halten. Lies doch, steht alles geschrieben. Ihr müsst doch beschnitten werden. Steht doch geschrieben, lies es doch. Ein Zurückziehen in das Alte, wo Gott einen Weg in das Neue hineingezeigt hat. In solch einer Klarheit, dessen wie der Petrus zum Cornelius gekommen ist. Und was Petrus bezeugt, auch in Apostelgeschichte 15. Was wollte wieder ein Joch auf die Jünger legen? Wir konnten es nicht tragen, unsere Väter konnten es nicht tragen. Wer das sagt, da hat das Gesetz seine Aufgabe erfüllt. Dann verkündigt er, wir glauben allein durch die Gnade des Herrn, selig oder errettet zu werden, wie auch die anderen. Und da ist noch ein vierter Punkt, den Paulus bringt, die Elemente der Welt. Das ist die Not aller Zeit gewesen, dass immer wieder Wesen der Welt in die Gemeinde hineingekommen ist. Und ich glaube, je mehr wir den letzten Tagen entgegengehen, umso schwieriger wird es. Wer Augen hat, ich darf nur durch die Güte Gottes über 50 Jahre gläubig sein, habe einen gewissen Überblick. Ich hätte vor 50 Jahren nicht gedacht, dass es einen solchen Wandel geben würde, wie wir es heute haben. Und wer das nicht kennt, der findet sich mit dem heutigen leichter zurecht. Mag gut sein. Aber hätten wir die gesunde Lehre, um die es dem Apostel Paulus geht, für die es zu kämpfen gilt, in Liebe, dann wird es auch einen gesunden Glauben geben, eine gesunde Hoffnung und eine gesunde Erwartung. Die Antwort auf diese vier Punkte, die ich kurz genannt habe, die Paulus ja im Kolosserbrief erwähnt, gibt es eine wunderbare Antwort, die steht auch im Kolosserbrief, die heißt, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Darum ist das Entscheidende, dieses wunderbare Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott wird sein Ziel erreichen, möchte der Herr uns allen viel Gnade geben, dass wir uns auch in einen solchen Dienst, wie ihn der Apostel Paulus getan hat, mit hineinnehmen lassen. Ja. Wir wollen dann noch beten. Wir neigen uns vor dir, du ewiger Gott, du gütiger Vater. Wir danken dir, dass du uns dieses Buch, diese Bibel gegeben hast. Wir danken dir für diese Briefe, die wir haben dürfen. Wir danken dir, Vater, für diesen Reichtum, den du entfaltest. Wir danken dir für die Geheimnisse. Wir danken dir für deine herrlichen und deine wunderbaren Ziele. Aber wir sehen auch, lieber Vater, wie Paulus uns ermuntert, mit einzutreten in diesen Dienst, wo es doch ein Mühen gibt, ein Kämpfen gibt, dass diese herrliche Botschaft erhalten bleibt und dass du mit dieser herrlichen Botschaft zu deinem vollen Ziele kommst, Wir geben dir die Ehre, wir danken dir, wir beten dich an. Amen.
Amen.